Ja, aber der Jörg rief mich gestern Abend an und er hat mich gefragt, ob ich aushelfen würde. Er ist krank, wie ihr sicherlich schon alle gehört habt. Die ganze Family hängt durch. Außer Süster, glaube ich, sind sie alle krank, entweder krank gewesen oder noch krank. Und ja, so sitze ich heute Morgen hier. Und er hatte gesagt, ich könnte mir irgendein Thema aussuchen, könnte aber auch in dem Psalm weitermachen. Und dachte, wir bleiben einfach in dem Psalm. Wir sind heute Morgen im Psalm 52. Die Psalmen sind ja 72, was habe ich gesagt? 72. 52 ist mein Alter, 72 ist der Psalm. Eher andersrum. Aber ja, die Psalmen sind ja aufgeteilt in 5 Bücher. Sie wurden auch nicht alle von David geschrieben, sondern David hat von 150 Psalmen hat David 75 geschrieben. Darunter auch noch Salomo hat einige geschrieben. Wahrscheinlich hat er auch diesen 72 geschrieben, dazu kommen wir noch später. Aber die Söhne Korachs und auch Asaf und andere haben mitgeschrieben, die Psalmen. Aber egal, wer nun geschrieben hat, es ist inspiriertes Wort Gottes, also sprechen tut Gott und das schreibt einer. Und das glauben wir, was die ganze Bibel betrifft, als Gemeinde glauben wir, dass das Wort Gottes inspiriert ist. Und das, was da steht, wörtlich gemeint ist. Und das ist eine Sache, die auch wie damals für David und Samuel es ganz persönlich war, als Gott sprach. Es ist auch für uns heute ganz persönlich. Es ist für dich und für mich. Und zwar nicht nur als Gemeinde oder nur als Leib Christi weltweit, sondern ganz persönlich. Prophet sagt, siehe, ich habe dich beim Namen gerufen, Alena. Ich habe dich, Alena, ich habe dich gerufen. Gudrun, er sagt wahrscheinlich so Gudrun, sagt er wahrscheinlich Gugi. Gugi, ich habe dich beim Namen. Das magst du gar nicht, ne? Wieso, Gugi? Gabi, ich habe dich beim Namen gerufen. Du bist mein. Das ist eine ganz persönliche Sache. Und wenn wir das nicht haben, aus dem Wort, wenn wir das nicht glauben, wird das Ganze irgendwo wischiwaschi, unkonkret. Wir werden nicht in Herzen angesprochen. So, das Wort Gottes ist für Gläubige, für das ganze Leib Christi weltweit, aber es ist ganz persönlich für dich und für mich, wie gesagt, damals für David und Samuel. Und es betrifft auch die Situation damals, aber nicht nur das, sondern die Psalmen sind ja auch prophetisch. Wenn Gott spricht, spricht er in die Situation hinein oder etwas, was bald kommt oder etwas, was ganz weit weg ist in der Zukunft. Und hier, dieser Psalm, geht es um das Königreich. Und über den Messias und sein Königreich, etwas, was da kommt. Und wenn man die Zukunft anspricht, prophetisch, wird es oft problematisch und kompliziert. Hier eigentlich ist das Königreich des Messias, das tausendjährige Reich gemeint, aber wie gesagt, nicht nur das, sondern auch die Geschichte Israels und Salomos und Davids Situation. Äh, Wir haben das tausendjährige Reich, das was da kommt. Es gibt ja viele Filme über diese Zeit. Es gibt Trübsal und Armageddon dazwischen, oder ihr seid Armageddon oder Armageddon, sagt ihr. Ist genau dazwischen. Dann haben wir also tausendjährige Reich, Armageddon, Trübsal, das sind die sieben Jahre, wo der Zorn Gottes auf alles Fleisch ausgegossen wird. Und dann haben wir die Zeit, in der wir leben, das ist die neutestamentliche Zeit. Und dann rückschauend, noch vor Christus, haben wir das Alte Testament und die ganzen Prophezeiungen. Und wir werden einige Prophezeiungen sehen heute Morgen, die uns stärken werden in unser Glauben, dass unser König, wenn er spricht, der Messias, Gott selbst, wenn er spricht durch die Propheten, dass er das tut, was er sagt. Und er sagt diese Dinge durch David. David lebte etwa 1400 Jahre, bevor Christus kam. Hesekiel etwa 600 und Jesaja etwa 700. Also durch David spricht er prophetisch hier in diesem Psalm, auf dem das da kommt, im tausendjährigen Reich. Durch Hesekiel und durch Jesaja auch. Er sagt Dinge zuvor, hunderte von Jahren zuvor, und tut die auch. Und es gibt keinen Mensch, der das, das englische Wort ist thwart, das heißt biegen. Die Wege des Herrn sind gerade. Und wir können sie nicht biegen. Und wenn wir gebogene Wege gehen, so macht er unsere Wege gerade. Er bringt das in uns. Er tut das, was er sagt, persönlich in unser Leben, in die Geschichte der Gemeinde und auch, wie gesagt, wie die Zukunft von dem, was da kommt, sollte das tausendjährige Reich und was dahinter ist, was ja der, die Ewigkeit mit ihm, was wir als Himmel bezeichnen oder vom Wort Gottes als Himmel kennen. Dieser Psalm ist also prophetisch. Und es ist ein Psalm eigentlich von David für Salomo. Entschuldigt, wenn ich mal, ich glaube zwischendurch habe ich Saul gesagt für Salomo, oder habe ich das nicht? Also es ist ein Psalm, das David spricht, beziehungsweise ist es ein Gebet, das steht auch hier in diesen am Ende des Psalmes. Es ist ein Gebet, der ist schon alt, der David, und wahrscheinlich so alt, dass er nicht mehr schreiben kann. Und er betet in der Gegenwart seines Sohnes Salomo. Und Salomo nimmt dieses Gebet seines Vaters auf und nimmt das für sich und nennt das auch sein Psalm. Also hier im Vers 1 steht, in der Schlachter für Salomo, in der Elberfelder von Salomo. Luther schreibt auch von Salomo. Also die Frage, von wem ist das? Die meisten Ausleger glauben, dass es von David ist, für Salomo. Warum sagt denn Salomo von? Es ist ein Psalm von mir. Weil er das, wieder zurück zu diesem Persönlichen. Er hört sein Papa beten, kurz bevor er stirbt. Und das Gebet seines Vaters bewegt ihn so sehr, dass er das für sich ganz persönlich annimmt. Kennt ihr das, wenn wir im Gebet sitzen? Und denkst, das wollte ich doch gerade beten. Mein Gebet ist weg. Sie hat es gebetet. Er hat es gebetet. Oder betet jemand, genau das, wie weiß die Person das? Genau das habe ich auf dem Herzen. Das brennt dann so. Und du bist angerührt. Das Ganze wird durch den Heiligen Geist, Weisheit und die Voraussicht, Foreknowledge, das Wissen Gottes sind schon im Voraus, spricht Gott so deutlich und klar, dass es uns wahnsinnig bewegt. Also, O Gott, spricht David für seinen Sohn Salomo: O Gott, gib deine Rechtssprüche dem König und deine Gerechtigkeit den Königssohn. David war mit Sicherheit nicht unbedingt ein sehr gebildeter Mensch. Er war ein Hirte. Und er stand nicht im Mittelpunkt der Familie. Er war so sehr außen vor, weil er so normal und gewöhnlich war. Keine besondere Persönlichkeit. Kein Studium. Kein Diploma. War nicht zur Uni. Salomo war ganz anders. Er war studiert. Ein hochintelligenter Mensch. Der schlauste Mensch, der eigentlich jemals gelebt hat. Das sagt auch Gott von Salomo. Die waren total verschieden. Aber die Bibel sagt uns, dass David, Salomos Vater, ein Mann war mit Herz. Der hatte ein Herz nach Gottes Herz. Und das, was David bewegte, bewegte auch Salomon. Und er konnte sich, wie gesagt, vom ganzen Herzen identifizieren mit dem, was David betete. Und David sagt, gib Rechtssprüche, also gib ihm die Fähigkeit, sich richtig zu entscheiden in Situationen. Salomo brauchte das ja, um das Volk wie sein Vater David zu führen und zu leiten. Da tauchen Auseinandersetzungen, diese Könige müssen ja auch Richter sein und ein Richter muss in Weisheit und in alle Sachlichkeit entscheiden können, um Probleme zu lösen. Von Jesus wird gesagt, auch in Jesaja Kapitel 11, dass er voller Weisheit war. Und wie gesagt, von Salomo genauso. Er war weise. Und dieses Gebet, diese Fürbitte, diese Verheißung Gottes, dass er auch, Gott bestätigt das dasselbe, ich will dir, Salomo, ich will dir Weisheit geben, weil du nicht um Ruhm oder Reichtum gebetet hast, sondern du hast gebetet um Weisheit und um dein Volk, das Volk zu dienen. Also will ich dir Weisheit geben. Weisheit wird ja überall gebraucht. Wie gesagt, ganz besonders bei Rechtsprechung, im Gericht, aber auch unser Politiker brauchen das, Weisheit. Viele sind sehr gebildet, aber wir merken das selber als Krieg, dass sie also unweise. Sie können mit dieser Kapazität nicht so umgehen, dass Recht geschaffen wird. Dass die Scheidung kommt zwischen dem, was gut ist und von dem, was falsch ist. Und so sind sehr Menschen, die sehr gebildet sind, geschult, studiert haben, Professoren, zwar sehr intelligent, aber es greift nicht, weil sie nicht unterscheiden können. Und das ist doch eigentlich Alltag mit uns heutzutage, oder? Die können nicht unterscheiden von dem, was falsch oder richtig ist. Die gehen vom Volk aus. Die meisten, das, was sie meinen, das gilt. Oder sie gehen nach Gefühl, nach Stimmung. Die gehen alle mit, also ist es richtig. Hier erbittet sich der König die Fähigkeit, Recht zu entscheiden. Gib mir, du Herr, gib du, ich habe es nicht. Weisheit ist eine Gabe. Und es wird uns eigentlich ziemlich deutlich in der Bibel gesagt, wer empfängt dann, wer bekommt denn Weisheit? Der Gottlose, der Gottesfürchtige. Gottesfurcht, Achtung vor Gott ist eine Voraussetzung, Weisheit zu empfangen. Und er gibt nicht nur Könige Weisheit, er gibt auch nicht nur Richter, Politiker. Weisheit, sondern er will uns auch Weisheit geben. Und wir haben eine Verheißung da in Jakobus, ganz am Anfang. Jakobus schreibt in Vers 5, schreibt dann Gemeindemitglieder, wie wir es sind. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, also hier sehen wir wieder, dass es da eine Voraussetzung gibt, Weisheit zu empfangen. Ich muss erstmal erkennen, dass ich einen Mangel habe. Alles besser Wisser. Und das sind nicht immer. Es gibt auch Menschen, die schlicht und einfach sind und alles Besserwisser sind. Aber unter den Intellektuellen gibt es auch Menschen, die einfach meinen, die haben alles im Griff. Und sie brauchen das nicht. Also um das zu empfangen, muss ich schon eine Not bei mir erkennen. Ich komme nicht zurecht ohne Weisheit. Und das merken wir. Die meisten von euch sind hier sehr jung. Im ersten Gottesdienst waren wir alle ein bisschen älter. Eltern wissen ganz genau, dass sie nicht zurechtkommen in der Erziehung ihrer Kinder ohne Weisheit. Das geht überhaupt nicht. Es läuft nicht. Mit Argumentation, mit dem Intellekt kommst du nicht weiter. Es muss einfach reinhauen. Unser Salomo hatte das. Er hatte diese Gabe, so einzugreifen in Situationen, dass er Klärung geschafft hat. Ihr kennt sicherlich, die meisten von euch, die Geschichte Salomos. Es gab doch diese Situation, wo zwei Huren zu ihm kommen und die behaupten beide, dass deren Baby ist, mein Baby. Und es ist Aussage gegen Aussage und es gibt anscheinend keine Zeugen, es gibt nur diese zwei Frauen, die durchdrehen und behaupten, dass das Baby ihr Besitz ist. Und nach langer Auseinandersetzung spricht Salomo hinein und sagt, okay, gib mir das Baby, holt ein Schwert her und tötet das Kind einfach. Und was passiert? Die eine Frau sagt, nein, ich verzichte drauf. Gib ihr das Kind. Und sofort wird klar, wem? Dem Kind gehörte die Mutter, die liebte. Das war ihr Kind. Und deswegen ist das, ja, nee, dann schenke ich es lieber. Das Kind soll leben. Wie auch Salomo, wie gesagt, wir brauchen Weisheit. Und Weisheit ist etwas, was Gott uns gibt. Also, oh Gott, gib deine Rechtssprüche dem König und deine Gerechtigkeit dem Königssohn, damit er dein Volk richte mit Gerechtigkeit und deinen Elenden nach dem Recht. Lass die Berge dem Volk Frieden spenden und auch die Hügel durch Gerechtigkeit. Erschaffe den Elenden das Volk Recht und erhelfe den Kindern der Armen und zerstreue den Gewalttätigern. So wird man die fürchten, solange die Sonne, dich fürchten, solange die Sonne besteht. Und der Mund vom Geschlecht zu Geschlecht. Er wird herabkommen wie Regen auf die Aue, wie Regenschauer, die das Land bewässern. In seinen Tagen wird die Gerechte blühen und die Fülle von Frieden wird sein wie das Mond, nicht mehr ist. Also hier sehen wir, dass der gerechte Richter, der gerechte König, Jesus Christus als Messias in Gerechtigkeit regieren würde. Er wird unterscheiden können zwischen Lüge und Wahrheit. Er wird unterscheiden können, und das bezieht sich, wie gesagt, das messianische Reich, das tausendjährige Reich. Er wird in Gerechtigkeit richten, und die Bibel sagt uns eigentlich, dass im tausendjährigen Reich der Teufel weggeschlossen ist, eingekerkert, und er wird nicht eingreifen können und Zerstörung anrichten. Er wird isoliert werden von den Menschen, die im tausendjährigen Reich, und Christus wird in Gerechtigkeit regieren über die ganze Welt. Gerechtigkeit wird das aber herrschen, aber nicht nur Gerechtigkeit, sondern die Gerechtigkeit Gottes ist hier vor dem Text ziemlich offensichtlich. Es geht hier um Kindern, um Armen und Menschen, die schwach sind, die leiden unter die Regierung oder Regierungen dieser Welt. Unbarmherzig. Also wir sind doch nur eigentlich, wir sind gar keine Menschen mehr, oder? Es Recht und Unrecht wird über Software entschieden. Du bist ein Opfer des Systems, und das System ist eiskalt und hart. Da wird der Mensch wieder, ich habe dich gerufen, meinen Namen gerufen, du bist mein, da ist die Sache nicht mehr persönlich. Das ist, wird alles über einen Kamm geschert. Und wie die Situation eigentlich entstanden ist und was eigentlich passiert ist, ob der Mensch das in Schwäche getan hat oder das bewusst getrieben hat, das interessiert nicht mehr. Es läuft alles nach einer Schablone, und die Regierung, diese Welt, sind hart und kalt, und die Schwachen sind immer die Schwachen, die unter solche Systeme leiden. Und die Schwachen in der Bibel sind die Frauen, die alleine gelassen worden sind, oder Kinder, die alleine gelassen worden sind, oder Mütter mit Kindern. Und Gott in seiner Gerechtigkeit ist barmherzig. Er erbarmt sich. Und solch ein König und solch eine Art zu regieren, danach sehne ich mich. Wenn ich mich auseinandersetze mit Not heute und ich höre, wie alte Omas über den Tisch gezogen werden, da klingelt irgendjemand und sagt, da ist Klempner, da sei irgendwas mit der Gasleitung nicht in Ordnung, und macht sich in eine Wohnung rein und macht sich zu Werke, dann klingelt irgendeine Freundin oder Frau von den angeblichen Handwerkern und kommt mit hinein und beschäftigt dann irgendwie, ohne es preiszugeben, dass sie zusammengehören, die alte Omi, und dann geht der Klempner hin und klaut ihre ersparten 3000 Euro. Und hauen ab und denken sich, gar nichts dabei. Oder in der U-Bahn werden alte Menschen einfach getreten und andere gucken zu. Hat mir nichts mit mir zu tun. Die Welt ist so unbarmherzig. Wir sehen in der Not im Moment in den Philippinen, wie Menschen und wir werden überflutet mit diesen Nachrichten. Wir haben Hunger. Ich weiß, dass solche Aussagen missbraucht werden. Das weiß ich. Und das wissen wir alle. Geht oft um Knete. Ne? Und solche Spenden werden auch oft missbraucht. Aber ich denke, das müssen wir schon in Kauf nehmen, oder? Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Zeitungen, die Presse, Fernsehen, Nachrichten, das ist, das hört mich gar nicht mehr an. Ich habe Angst vor mir selbst. der Zustand meines Herzens. Ich denke, ja, ist ja überall so. Jetzt selbst gleichgültig und kalt. Ich denke, genauso wie der Pharisäer, wer ist mein Nachbar? Wer ist mein Nächster? Liebe dein Nächster wie dich selbst, sagt Jesus. Ja, wer ist denn mein Nächster? Es gibt ja so viel Elend, wo soll ich denn anfangen? Die Welt ist kalt und unbarmherzig geworden. Und wir werden davon angesteckt und beeinflusst. Und ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, wenn ich die Herausforderung annehme, trotz all dem, was sich in mich wehrt, und tatsächlich jetzt was unternehme, mag es noch so sinnlos erklingen, ich denke, es ist ein Mensch, da muss ich helfen. Plötzlich ändert sich alles. Plötzlich bekommt alles Sinn. Plötzlich kehrt Wärme und Freude wieder in mein Leben hinein. Es ist so schwierig, wenn man zweimal innerhalb von drei Stunden dieselbe Predigt hält, aber hatte ich Matthäus zitiert, Matthäus 5. Wenn du so ein Verlangen hast nach Gerechtigkeit, dass es wie Durst oder Hunger ist, dann bist du gesegnet. Dann wirst du satt werden. Ist deine Sehnsucht so groß für Gerechtigkeit, dass es wie Durst ist? Für mich muss ich sagen, oft nicht. Manchmal bricht es durch und ich sehe die Ungerechtigkeit auch vom Gesetz, wie Menschen, die falsch getan haben, freigesprochen werden. Ne? Und das Ganze geht weiter. Und es erscheint keine, denn innerlich schreit Gott, Jesus, komm bald. Ich halte es hier unten nicht mehr aus. All diese Ungerechtigkeit. Und in Matthäus wird uns aber versprochen, dass wenn wir uns sehnen, so stark sehnen nach Gerechtigkeit, wie Hunger und Durst, dass wir satt werden. Wann werden wir satt? Jetzt herausschauend, wenn wir nach vorne schauen, es kommt. Es kommt ein rechter Richter. Es kommt ein König. Und es kommt sein Reich, wo Gerechtigkeit herrschen wird. Darauf können wir uns freuen. Dorthin können wir schauen und erwarten, dass Gott sein Wort erfüllt. Dann erhält sein Wort. Das, was Gott, wie vorhin gesagt, das, was Gott sagt oder verspricht, das tut er auch. Wir können uns zum Beispiel jetzt diese Verheißung Gottes in diesem Psalm, vielleicht sollten wir einfach ein paar Verse noch lesen, im Lichte der Geschichte anschauen und erkennen und sehen, dass Gott tatsächlich es nicht nur in die Zukunft tut, im tausendjährigen Reich, sondern dass er jetzt, während wir leben in dieser Zeit, gibt er uns eine Vorschau, eine zuverlässige Vorschau. Wir sehen, dass Gott auch in unseren Tagen das tut, was er tun wird im tausendjährigen Reich. Er gibt es so eine Art Vorgeschmack davon. Und wir werden daran gestärkt, Gott, es kommt, diese Zeit kommt, wonach wir uns so sehnen, wonach wir Hunger und Durst haben, das kommt. Und zwar in der Geschichte Israels. Wir lesen noch ein paar Verse, einfach. In Vers 8, und er wird herrschen von Meer zu Meer und von Strom bis an Enden der Erde. Also die Zeit kommt, wo Gott herrschen wird, nicht nur in Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, sondern überall auf der ganzen Welt wird er herrschen. Von Atlantik zum Pazifik, vom Pazifik zum Mittelmeer und wieder zum Atlantik und rum um die ganze Welt. Seine Gerechtigkeit währt in Ewigkeit und auch global. Es werden alle eingeschlossen. Es wird keine Ungerechtigkeit mehr sein. Es wird keiner ungerecht behandelt werden. Es wird auch keine Ungerechtigkeit, die geschehen ist, liegen gelassen. Gott wird das alles zurechtrücken. Gott wird alles in Ordnung bringen. Er ist ein Richter, ein König und Richter, der alles in Ordnung bringt. Und er wird herrschen von Meer zu Meer und vom Strom bis an Ende der Erde. Vor ihm werden sich die Wüstenvölker beugen und seine Feinde werden Staub lecken. Also, Gott ist ein Gott, der herrscht in Barmherzigkeit und Liebe. Und wenn wir, auch wenn wir Heiden sind, ich glaube nicht, dass überhaupt hier Juden dabei sind, oder? Könnte es sein? Die meisten von uns sind Heiden. Wir gehören zu den heidnischen Völkern. Und Gott hat uns hereingeholt und uns zum Volk Gottes gemacht, das neutestamentliche Volk. Das ist kein Ersatz für die Juden, aber Gott wird sein Volk auch in der Zukunft, das jüdische Volk, in Gerechtigkeit durch den Trübsal hinein, ins tausendjährige Reich hinein. Gott will, dass der Mensch zur Umkehr kommt. Er ist ein Gott der Liebe und Barmherzigkeit, wenn aber nicht. Wenn ich mich wehre. Seine Feinde sind diejenigen, die ganz bewusst sagen, nein, dein Reich wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass dieser, der Sohn Gottes, über uns herrscht. Menschen, die diese Gesinnung haben, werden den Staub beißen. Und so erschreckend und grausam, wie das erklingt, ist es gerecht. Und Gott ist barmherzig und geduldig mit allen Menschen und will, dass alle Menschen zu Buße kommen und zur Erkenntnis der Wahrheit. Aber bei Gott ist das so, er respektiert es, wenn ich sage nein. Ich will einfach nicht. Und wir kennen diese Auseinandersetzung persönlich in unserer Beziehung. In der Schule, in der Uni, bei der Arbeit. Alte Freunde, wir haben uns bekehrt. Und ein alter Freund sagt, ja, Otto, finde ich toll, du, es ist gut für dich. Aber ich will da nichts mehr zu tun haben. Und wir beten und wir warten. Es vergehen Jahre. Sie vergessen uns und wir begegnen sie mal wieder nach 15 Jahren. Da bist du immer noch so dabei bei diesem Kram. Da? Du, also bitte, nee, also fang nicht damit an. Bitte nicht. Wir können, ne, wir können ja, aber bitte fang nicht mit dem Kram an. Ich will es nicht wissen. Ich brauche es. Es ist nicht mein Ding. Ich brauche es nicht. Ein Mensch, der sich so wehrt nach der Wahrheit, das Angebot der Liebe und Barmherzigkeit und Vergeben Gottes, versündigt sich am Heiligen Geist. Und es wird das geschehen. Das gehört auch zu Gerechtigkeit. Für uns ist es erschreckend, wenn wir sehen, was mit unseren Freunden passiert, unsere Freunde, vielleicht auch sogar Verwandte. Dann ist es für uns eine Mahnung. Dann soll es dazu dienen, dass wir dranbleiben, dass wir unser Leben in Ordnung, dass wir unsere Beziehung zum König, zu dem Messias, gereinigt halten. Alle Könige werden sich vor ihm niederwerfen, alle Heidenvölker werden ihm dienen, denn er wird den Armen retten, wenn er um Hilfe schreit. Hier sehen wir wieder die Barmherzigkeit Gottes und den Elenden, der keinen Helfer hat. Über den Geringen und Armen wird er sich erbarmen und die Seelen der Armen retten. Er wird ihre Seele erlösen aus Bedrückung und Gewalt und ihr Blut wird kostbar sein in seine Augen und er wird leben. Und man wird ihm vom Gold aus Saba geben und man wird alle Zeit für ihn beten. Täglich wird man ihm singen. Gebet, Danksagung, Anbetung, gerade Anbetung und dann Danksagung sind die Gründe eigentlich, warum wir geschaffen worden sind. Gott hat uns zu Anbetung geschaffen, dass wir ihm verherrlichen, das ist Anbetung. Und Anbetung ist zwar das, was wir hier im Gottesdienst machen, aber es ist nicht nur das. Mein ganzes Leben soll ihm ein Wohlgeruch sein. Ein Leben, das ihm gefällt, das ihn Ehre macht. Wir sind dafür geschaffen, Gott zu verherrlichen. Und das ist Anbetung. Und interessanterweise, ich sprach hier von fünf Gruppierungen in den Psalmen. David, wie gesagt, 75 Psalmen von 150 und dann Asaf und Korah und Salomo und viele andere haben Psalmen auch geschrieben. Und diese Psalmen sind alle unterteilt in fünf Bücher. Und alle fünf Bücher der Psalmen hören auf mit Anbetung. Wollen wir da mal kurz lesen? Habt ihr die Zeit dazu? Das erste Buch endet in Psalm 41 und Vers 14. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und als ob das nicht genug wäre. Amen und ja, Amen. Ich will den Herrn preisen. Das tönt mich an, es bewegt mein Herz. Ich entdecke, dass Gott zu preisen ist Sinn und Ziel meines Lebens. Das kennen wir doch in Anbetung, alle von uns. Manchmal ist die Anbetung einfach so stark, dass wir denken, wozu jetzt noch Predigt? Wisst ihr, wozu die Predigt da ist? Dass wir mehr und besser anbeten. Das ist Ziel der Lehre. Ist es nicht für den Kopf? Es hat nichts mit, das Wissen soll unser Herz erreichen und so berühren, dass diese Anbetung ausbricht aus uns heraus. Und deswegen finden wir das in alle fünf Bücher. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen und ja, Amen. Und dann haben wir hier 72, das ist der letzte Psalm, das, was wir jetzt lesen, im zweiten Buch. Okay? Und auch Ende des Psalms haben wir es wieder. Verse 18 von 72. 18 und 19. Gepriesen sei Gott, der Herr, der Gott Israels, der allein Wunder tut. Ja, gepriesen sei sein herrlicher Name ewiglich. Nicht nur jetzt, sondern in Ewigkeit werden wir preisen. Und die ganze Erde sei erfüllt von seiner Herrlichkeit. Amen. Ja und Amen. Machen wir einen Sprung. Gehen wir jetzt zu den nächsten. Psalm. Jo, richtig. Psalm 89, der letzte Vers des dritten Buches, steht: Gepriesen sei der Herr ewiglich. Amen, ja und Amen. Das Ende des vierten Buches. Vers 48 vom Psalm 106. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit, und alles Volk soll sagen Amen und Halleluja. Und dann gehen wir zu 150, der letzte Psalm des fünften Buches, und der ganze Psalm, Psalm 150 ist nur Lobgesang. Ich weiß nicht, was ihr zu Hause macht, wenn es euch nicht gut geht. Ich bin oft scheiße drauf. Manchmal stehe ich so auf. Ich habe schlecht geträumt, habe Kopfschmerzen gehabt, mache mir Sorgen um die Kinder und finde einfach keine Antwort. Mir fehlt an Weisheit, Rat zu geben. Bin bedrückt von Sorge, frustriert über meine Nachbarn oder Ich bin ständig in der Gefahr, negativ drauf zu kommen. Was mache ich? Ich gehe ins Wohnzimmer, nehme einen CD-Spieler und mache es an. Es ist ein geistliches Handeln. Die ganze böse Geister in mir sprechen. Ihr wisst doch, wovon ich spreche, oder? Und plötzlich sind die Probleme, die so überwindbar waren, wie Berge. In Anbetung steigen wir auf wie Adler. Und wir brauchen die Hilfe. Ich denke, das ist doch Wahnsinn, ne? Wir haben einen Pastor, der ist Musiker. Das ist sein Beruf. Er ist Anbeter. Wir haben einen Co-Pastor. Der ist auch Jugendpastor. Der ist auch Anbeter. Das sind Prediger, Bibellehrer und Anbeter. Ich finde, die Kombination ist sowas von toll. Und weil sie einfach Anbeter sind, ist ihr Dienst auch ansprechend, die Verkündigung, schon nicht ansprechend, sondern ansprechend ist es auch, aber entsprechend. Ich mag diesen Jung mit einer Mission hat diesen Begriff, Anbetung ist ein Lebensstil. Da muss man ein bisschen mit aufpassen mit der Aussage, aber da ist Wahrheit drin. Sag Dank, wenn es euch gut geht. Nein. Alle Zeit, in allen Dingen, Dank sagen, das holt uns raus. Sonst werden wir runtergezogen. Und Psalm 150, letzter Psalm von dem Psalm, ist es nur Lobgesang. Und das haben wir früher gesungen, tun wir nicht mehr in der Gemeinde, ne? Ja, tatsächlich. Oh Mann, Lob Gott. Ja, ihr habt Kaffee getrunken. Lob Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in der Ausdehnung seiner Macht, lobt ihn wegen seiner mächtigen Taten, lobt ihn wegen seiner großen Herrlichkeit, lobt ihn mit Hörnerschall, lobt ihn mit Harfe und Laute, lobt ihn mit Tambourin und Reigen, lobt ihn mit Saitenspiel und Flöte, lobt ihn mit hellen Zimbeln, lobt ihn mit wohlklingenden Zimbeln. Alles, was Ohren hat, lobe den Herrn. Sinn und Ziel unser Lebens. Wir sind Anbeter. Und wenn wir Gott nicht anbeten, weil wir Anbeter sind, eine Kaffeemaschine ist da zum Kaffee kochen. Das mag plump klingen. Der Mensch ist geschaffen, anzubeten, Gott zu verherrlichen. Dein Wille geschehe, dein Reich komme, dein Name werde verherrlicht. Darum geht es halt. Das ist es. Deswegen diese Sache mit dem Lebensstil ist nicht so ganz ohne. Da ist Wahrheit drin. Und wenn ich Gott nicht anbete, werde ich jemand anders anbeten. Früher habe ich einen Gott gehabt. Er passte in eine Flasche rein. Und wo ich Probleme hatte, habe ich sofort zu meinem Gott gegriffen, die Flasche. Ich habe auch Pfeife geraucht. In dem Moment, wo ich down war, jetzt muss ich eine Zigarette haben, jetzt muss ich meine Pfeife haben. Oder es kann auch Kaffee sein. Ich kenne einen Pastor, der trinkt 7 Tassen Kaffee vorm Frühstück. Trank. Er hat damit aufgehört. Trinkt nur noch eine Tasse vorm Frühstück. Aber ich muss aufpassen, wo ich mit meiner Seele hingehe. Wenn ich mit meiner Seele zum Herrn gehe, ist es bei Gott. Mein Herr ist. Wenn ich mit meiner Seele auch zu meiner Frau oder ich kann meine Frau zu meinem Gott machen. Ich habe mal einen Mann kennengelernt, ein hochintellektueller, begabter Geschäftsmann in Kalkutta in einem Reha-Zentrum in Indien. Ich habe 3 Monate da gearbeitet und ich habe diesen Mann kennengelernt. Du sahst von aus, der Mann hatte Schliff. Er war gebildet, mehrere Sprachen, perfekt, sprach, merkte gar nicht, dass er ein Inder war, sprach perfekt Englisch. konnte über allem diskutieren, alles was es gab. Aber seine Seele war in ein Loch gefallen und er war psychisch krank bis hier oben hin und konnte nichts mehr. Und ich habe mal einer von den Mitarbeitern gesagt, was ist mit ihm passiert? Er kommt aus dem Haus, das ist ein Mann, das ist ein richtiger Kerl, das siehst du an. Ja, er hat seine Seele an seine Mutti gehangen. Und als seine Mutti starb, brach er zusammen und er ist hier schon Monate und wir kriegen das nicht in den Griff. Er hat sich an seine Mutter festgehalten. All diese Götter, das sind Krücken, die brechen zusammen. Und wenn wir sie anbeten, werden wir kaputt gehen. Ich habe Menschen gesehen, in der Passarelle früher, ganz früher, als ich als Missionar der Intermission gearbeitet habe, habe ich in der Passarelle gearbeitet und es gab diese Situation immer wieder. Ne? Dann etwas Jüngere darunter, die wirklich kräftig gesoffen haben und dann, die haben sich dann verliebt. Zwei haben sich verliebt und plötzlich besser angezogen. Verstehst du, ja, Peter, kannst du eine Wohnung vermitteln? Wir würden gern. Und kannst du uns trauen? Ne? Wir würden gerne heiraten und boah, das geht gut auf. Und plötzlich denkst du, wow, die sind raus. Ne? 2 Jahre später, boom, alles runter. Warum? Der eine hat den anderen betrogen. Und es bricht alles wieder zusammen. Wir können auch aus Menschen Götter machen. Wieder zurück zum Text. Welchen Vers waren wir? Also hier ist die Rede von dieser Zeit, wo wir den wahrhaftigen König, den Messias, anbeten werden in Ewigkeit und dass das Inhalt unseres Seins jetzt schon ist und auch in der Ewigkeit sein wird. Wir sind geboren, geschaffen und anzubeten. Und wenn wir es Gott nicht an diesen Platz stellen, stellen wir etwas anders dahin. Und es steht hier in Vers 16, es wird Überfluss an Getreide sein im Land bis hinauf zu den Berghöhen. Wie den Libanon werden seine Fruchtbäume rauschen und sie werden hervorblühen aus der Stadt wie das Gras auf dem Land. Hier sehen wir diese Fruchtbarkeit, dieses Reichtum, das uns den Messias, unser König, bringen wird. Er wird Gerechtigkeit in Barmherzigkeit bringen. Er wird, wie wir gleich sehen wollen, sein Wort halten. Und es wird Herrlichkeit sein in Ewigkeit. Alles Böse ausgeräumt und weg. Und nach diesem König sehnen wir uns. Und er sagt uns, ich komme, das wird kommen. Das steht uns ja alles bevor. Zurück zur Einleitung jetzt. 1000-jährige Reich, davon ist die Rede hier. Das, was auf uns zukommt. Dazwischen gibt es aber Phasen, wo große Not sein wird. Armageddon, Trübsal. Und die Zeit der Gemeinde, wir kommen auch ganz dicht und ganz nah, oder? Abgelehnt, als bekloppt behandelt, ausgegrenzt, es geht alles, es gilt alles. Buddhismus, Hinduismus, liberale Gedankengut, es geht alles. Nur, komm uns nicht mit christlichen Maßstäben, die werden ausgeschlossen. Das wird nicht akzeptiert. Alles andere in der Toleranz wird akzeptiert. Nur das Wort Gottes, christliche Gedankengut und christliche Moral, da dürfen wir gar nicht mit angehen. Das ist ausgeschlossen. Wir sind also als neutestamentliche Gemeinde so mittendrin in diesem Prozess. Wir warten auf die Wiederkunft Jesu Christi. Die Gemeinde wird entrückt, da wir zum Trübsal nicht bestimmt sind, wird die Gemeinde entrückt. Aber das Ende der neutestamentlichen Zeit, die Zeit der Gemeinde, eigentlich da ist, das sehen wir an bestimmten Dingen. Und dazu möchte ich noch fünf Minuten Zeit nehmen. Und zwar das jüdische Volk, die Israeliten kehrten Gott und Jesus Christus den Rücken zu und haben gesagt, wir wollen dich nicht. Was kam dabei heraus? 70 Jahre nach Christus kamen die Römer und haben ein Land platt gemacht. Jerusalem wurde niedergebrannt und die Juden sind dann verstreut worden in alle Welt. Und sie sind 1900 Jahre verstreut worden. In diese Zeit zwischen die Zerstörung Jerusalems und im Jahr 1890, also auf jeden Fall Ende des 19. Jahrhunderts, war dieses ganze Gebiet Israel wie eine Wüste. Es gibt einen Historiker namens Mark Twain, und er ist schon lange nicht mehr da. Er schrieb in 1877, dass er da vor Ort in Israel war, in Palästinien und Israel. Und er gesagt, das ist wie eine Wüste voller Steine und Staub. Es gibt kein Leben hier außer Skorpione und Wüstentiere, Schlangen. Es ist trocken und öde. Da würde der normale Mensch denken, ja, das mit dem Juden und die Geschichte der Juden, das ist gewesen. Sie hatten sich versündigt und für immer verworfen. Gott hat sie verlassen. Das haben viele sogenannten Christen geglaubt, dass Gott die Juden für alle Ewigkeit den Rücken gekehrt hat. Das ist aber nicht so. Die Bibel lehrt uns ganz anders. Gott bleibt, wie seine neutestamentliche Gemeinde treu, bleibt er auch den Juden treu. Und das ist so eine Geschichte, dass wo keiner mehr dran geglaubt hat, 1948 wurde Israel gegründet. Ganz neu, eine kleine zarte Pflanze. Eine Entscheidung, die getroffen wurde. Und seit 1948 kehren Juden aus aller Welt zurück nach Israel. Dazwischen gab es auch Not in Israel. Es gab die Kriege 1956 und dann 1967, genau, hast recht. 1967, das war der Sechstagekrieg, oder? Und da wurde viel Unheil angerichtet und ja, nach Israel zurückzukehren war so ein Problem, ne? Die ganzen Völker drumherum hatten das auf Israel abgesehen und wollten Israel, das junge Pflänzchen, platt machen, vernichten. Es ist ja auch ein geistliches Ding. Israel, die Hoffnung, den Segen, die Offenbarung der Treue Gottes, das will der Teufel auslöschen und platt machen. Und so wurde ständig angegriffen in Israel. Aber dennoch kehrten Jahr für Jahr immer mehr Juden nach Israel zurück. In Ende der 80er Jahre waren das innerhalb von ein paar Wochen 100.000 Juden aus Nordafrika, die zurückgekehrt sind nach Israel. Und wir wissen, wie Israel heute ist. Ich war Ende der 90er Jahre da einmal. Ich möchte unbedingt gerne, wenn ihr da Zeit und Geld habt, besucht Israel. 1867 eine Wüste, nur ein paar Nomaden, die musstest du suchen. Kein Mensch da. Heute ist es wie Garten Eden. Das ganze Land ist voller Blumen und Frucht, unvorstellbar, ist wie Garten Eden. Hier haben wir etwas Natürliches. Gott greift ein und zeigt sein Volk, dass er sein Volk treu sein will. Dass die Verheißung, die er durch, und jetzt kehre ich wieder zum Anfang zurück, dass er durch Hesekiel 600 Jahre vor Christus, durch Jesaja 700 Jahre vor Christus und das, was wir hier gerade gelesen haben, 1400 Jahre vor Christus Und er hat es getan und wir können gucken und schauen, dass es wahr ist. Und wir wollen jetzt diese Prophezeiung uns angucken. Okay, da sind echt nur 2 oder 3 Minuten, dann lasse ich euch frei hier. Jesaja 35, die ersten 2 Verse lesen wir nur. Das sind jetzt 700 Jahre vor Christus. Das ist 2700 Jahre her. Okay? Und wir schauen und sehen, was passiert. Die Wüste und Einöde wird sich freuen und die Steppe wird frohlocken und blühen wie ein Narzissenland. Wisst ihr, ich habe jahrelang, bevor ich mich bekehrt habe, Blumen gehandelt, Schnittblumen. Wisst ihr, wo meine Blumen herkamen? Aus Südamerika? Und aber hauptsächlich aus Israel. Die Tomaten, die kommen zwar auch aus Holland, aber die besseren, die kommen aus Israel. Unser Obst, unser Blumen, unser Pflanzen, sie befruchten die ganze Welt. Sie haben so in der Segen Gottes, die Offenbarung der Treue Gottes in seiner Verheißung ist so stark, dass sie nicht nur für sich selbst genug haben, sondern sie haben in Überfluss, genau wie damals, als das Volk das verheißene Land in das verheißene Land einziehen sollte. Die Weintrauben, die konnten das nicht tragen. Da mussten mit 2 Mann getragen werden. Die Trauben waren so groß. Es war ein Land voller Milch und Honig. So viel Zerstörung, immer wieder Zerstörung und Zerstreuung. Und immer wieder gibt Gott ein Zeichen, dass das, was er uns verspricht, ein König, ein Messias, die in Ewigkeit, 1000-jährige Reich und darüber hinaus, in Frieden, herrschen wird, ohne Tod, ohne Geschrei, ohne Krankheit. Jetzt lass uns mal nochmal hier Jesaja 27. In Vers 6 sagte der Prophet, in zukünftigen Zeiten wird Jakob Wurzel schlagen. Jakob ist Israel, okay? Israel wird blühen und grünen und sie werden den ganzen Erdkreis mit Früchten füllen. Hört mal zu. Das 700 Jahre vor Christus, das sind 2700, das soll mir jetzt jemand erzählen, dass die Bibel nicht wahr ist. Das soll mir jemand erzählen und das ist für mich ein Trost jeden Tag. Und ich brauche es. Herr, du hältst dein Wort und du tust das, was du sagst. Mögen die Umstände noch so grausam sein. Mag mein Kumpel so kaputt und fertig sein, im Sterben liegen, du wirst dich ihm offenbaren. Und jetzt noch eins in Hesekiel zu dem Thema Rückkehr, okay? 37, diese Abschnitte sind so lang, aber ich mache sie ganz kurz. 37, 12. Darum weissage und sprich zu ihnen, sprich ein prophetisches Wort. Hesekiel, sag es mein Volk. Und nicht nur, wie gesagt, damals, sondern für uns heute. Darum weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott, der Herr, siehe, ich will eure Gräber öffnen und euch, das sind die Länder, in denen die Juden nach der Zerstreuung begraben waren, verstehst du, überall auf der ganzen Welt, überall waren die Juden, diese Völker, diese Generationen nach Generationen holte sich heraus aus den Gräbern zurück nach Israel und will euch wieder in das Land Israel bringen. Das sind jetzt hier 600 Jahre vor Christus. 2600 sagt der Prophet Ezechiel, in Nordafrika, das ist jetzt ausgelegt, in Nordafrika werden 1990 Zehntausende von afrikanischen Juden nach Israel zurückkehren. Er sagt es. Und wer kann das unterbinden? Die USA? Russland? Kommunismus? Sozialismus? Liberale Regierung? Die Untreue des Menschen, da wo wir als Nationen, Deutschland, USA, Großbritannien, den Juden den Rücken kehren und sie in Stich lassen. Und ne, man würde meinen, ja, jetzt, wie soll das passieren? Alle haben uns in Stich gelassen, das ist hoffnungslos. Nein, es ist es nicht. Denn der König, der hier als gerechter König in Psalm 73 uns gebracht wird, ist der König, der das tut. Er ist geradeaus, was er sagt. Und es gibt keiner, der dazwischen kommen kann und das unterbinden kann. Nicht keiner. Und dieser Gott ist der Gott, der zu dir gesprochen hat, dich ganz persönlich. Gudrun, ich habe dich beim Namen gerufen, du bist mein. Ich schütze dich wie mein Augenapfel. Dir wird nichts passieren. Ich habe alles im Griff. Ich bin der König, der in Gerechtigkeit herrscht. Nicht nur heute hier in der Gemeinde, nicht nur durch den Trübsal hindurch, nicht nur im tausendjährigen Reich, sondern in Ewigkeit. Ich sprich ein Wort, ich bin zuverlässig. Macht euch keine Sorgen. Dieser blöde Spruch aus dem Fernseher. Es wird alles gut. Aber nicht mit ihr. Oder nee, sie sagt, alles wird gut. Ne? Das ist schon lange vorbei. Sie ist schon erschossen worden, Gott sei Dank. Es wird alles gut. Auch wenn wir versagen, auch in der Schwäche. Das Volk Israel kehrt ihm den Rücken. Sie lässt ihn stehen, sie ignoriert ihn bis zum heutigen Tag. Aber er bleibt ihm doch treu, ist es nicht stark. Es ist ja nicht nur der Neue Testament, weil das rebellische Volk, das halsstarrige Volk, Gott lässt sich von seinem Wunsch, seine Sehnsucht, den Menschen zu lieben und Gutes zu tun, nicht abbringen. Das kannst du gar nicht. Die Liebe Gottes ist unwiderstehlich. Ich überlasse Peter oder die anderen das Ende. Es tut mir leid, ich habe euch wahrscheinlich euer letztes Anbetungslied gegeben.